Ja, guten Morgen. Wer mich kennt, weiß, dass ich in etwa berechenbar bin. Also es gibt Leute, die haben gesagt, sie haben sich schon vorbereitet, weil sie wissen, welcher Text heute kommt. Und diese Leute werde ich natürlich nicht enttäuschen heute Morgen. Für alle anderen, die hier unvorbereitet sind und nicht das Losungsheft gelesen haben oder in der Perikopenreihe nicht so vertraut sind, das ist auch nicht schlimm. Den sage ich jetzt den Text, das ist Johannes 10, 11 bis 16. Und was mir als erstes aufgefallen ist, als ich den Text gelesen habe, ist, dass es viele Bilder von Hirten und Schafherden in der Bibel gibt und dies ist sozusagen eines davon. Oder man muss wahrscheinlich sagen, mehrere davon. In ein paar Versen redet Jesus da über mehrere Bilder. Ich lese es nach guter Nachricht. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon, denn die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne, ich bin bereit für sie zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Erster Gedanke, eine Schafherde ist nicht Alltag, mindestens nicht für uns. Also Schafherden trifft man, wenn man vielleicht eine Ausfahrt in Odenwald macht oder da, wo ich ursprünglich herkomme, auf die Schwäbische Alb. Und dann fährt man da in die Landschaft rein und die Landschaft ist idyllisch, es ist ein sonniger Tag wie heute und es ist Sonntagnachmittag und man macht so nach zwischen Mittagessen und Kaffee so einen Spaziergang und dann sieht man eine Schafherde in der Nähe oder in der Ferne. Und es passt in diese idyllische Landschaft und dann steht noch ein Schäfer dabei und der hat einen schönen Mantel an und hat so einen Stock und stützt sich da drauf und die Sonne scheint auf ihn. Und es ist alles wunderbar idyllisch, ein Hund läuft noch rum und guckt, dass die Schafe alle zusammenbleiben. Und es passt alles schön und dann geht man Kaffee trinken und zwar ein schöner Sonntagnachmittag. Damals war das in etwa so idyllisch wie Autoverkehr. Das fand keiner, glaube ich, idyllisch, eine Schafherde. Das war einfach normal. Also es war weder jetzt irgendwie negativ wahrscheinlich belegt, noch positiv belegt. Die gab's einfach und die haben dazugehört und in jedem Dorf gab's mehrere. Und jeder hat einen irgendwie gekannt, der ihn Schaf gemacht hat. Entweder, dass er Schäfer war oder wie hier in dem Text, wie wir aus dem Text soziologisch lernen können. Also es gab angestellte Schäfer und Eigentümer von Herden. Und alles, was sich so um eine Herde rankt, das war jedem irgendwie klar, weil jeder damit zu tun hatte. Also es war ein Bild völlig aus dem Alltag. Und das muss man sich wahrscheinlich auch so vorstellen, dass Jesus da entlang gegangen ist und dann hat er gesagt, ach guck mal, da ist eine Schafherde und jetzt sage ich euch mal was, wie das mit dem Reich Gottes und sich mit der Schafherde verhält. So wie halt Jesus manchmal einen Baum gesehen hat und gesagt hat, so ist es mit dem Baum und dem Reich Gottes. Also was halt so am Weg vorbeikam, heute wird Jesus sagen, hier ist ein Unternehmen und es gibt Unternehmen, die sind Eigentümer geführt. Da kämpfen die Eigentümer vielleicht bis zum Letzten, dass das Unternehmen überlebt, weil da noch Herzblut dran geht. Und dann gibt es Unternehmen, die haben Angestellte, Leute und die gehen dann halt mit einer Abfindung, wenn das halt nicht mehr so klappt. Und so würde wahrscheinlich Jesus heute, und wir würden es verstehen, manche lachen jetzt, das sieht man, das ist ein Bild aus dem Alltag, das wir heute verstehen. Das mit den Schafen, das ist nicht unser Alltag mehr. Und was jedem auch klar war, dass theologisch Schafe oder von Gott her eine Schafherde irgendwie das Volk Gottes ist und dass die Führer immer damit zu tun hat, mit diesen Führern ihres Volkes. Also mit der Oberschicht, mit Königen und Führern. Und wenn von der Schafherde die Rede war, dann gab es immer einen Führer dazu. Und der war entweder gut oder schlecht. Und das ist ein ganz großes Thema gewesen in der Geschichte des ganzen Volkes Israel. Und Jesus stellt sich in diese Tradition und sagt, ich bin übrigens einer von den Guten. Ich stehe in der Tradition der Guten. Das Volk hat ja ganz unterschiedliche Könige und Führer erlebt, welche, die das Volk direkt in den Untergang geführt haben, andere, die es zu neuen Höhen geführt haben. Und es war auch nicht immer so von vornherein klar, wer jetzt eigentlich gut oder schlecht ist. Es gab auch viele dazwischen, sozusagen. Also es gab nicht nur ganz gut und ganz schlecht, sondern es gab auch viele, die irgendwie so dazwischen waren. War weder gut noch schlecht. Aber das waren so in etwa die Assoziationen von den Leuten damals. Also ziemlich andere, als wir haben, wenn wir heute von Schafen und von der Herde reden. Es war also nicht so eine Idylle im Odenwald oder aus dem Katalog für so Jäckchen aus fairen, ökologischen Fairtrade-Katalogen, wo das alles so kuschelig ist und so. Es war damals eine Alltagssituation. Und Jesu erster Satz dazu ist, ich bin der gute Hirte, und dann wird es auch gleich ziemlich unidyllisch. Ein guter Hirt ist bereit, für die Schafe zu sterben. Also da ist nichts von sonnenbeschienenem Hirt im schönen Mantel und mit dem netten Hut, der sauber gereinigt ist und sonntags rausgeholt wird für die Touris, sondern ein guter Hirt ist bereit, für die Schafe zu sterben. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, und wofür wärst du eigentlich bereit zu sterben? Ja, was man halt so denkt, dann, was man sich so einsagt für meine Frau. Ja. Ja, wenn es dann so weit ist, hoffen wir es mal. Hoffen wir eigentlich nie, dass es so weit kommt für meine Familie. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist ein Gedanke, der ist furchtbar weit weg von mir. Dass ich für irgendjemand sterben könnte, muss ich ehrlich gestehen, der ist wirklich furchtbar weit weg. Da habe ich mir überlegt, wo ist der überhaupt noch da hier heute bei uns? Der Gedanke, für jemanden zu sterben. Als erstes ist mir eingefallen, das Militär. Da ist der Gedanke sicher noch da. Er ist sicher da bei der Polizei. Er ist wahrscheinlich auch da bei der Feuerwehr. Bergwacht ist mir noch eingefallen. Und heute Morgen bin ich noch über eine Zeitung gelaufen, wo eine Anzeige dran war für seenotrettung.de. Das sind, glaube ich, Institutionen, wo es heute auch noch immer darum geht, dass man sein Leben für andere einsetzt, lässt oder mindestens für eine Idee. Dass es da um Leben geht, um das Risiko, dass diese Leute auch im Risiko leben, dass sie ihr Leben einsetzen und dass es auch ihr Leben kosten können, wenn sie, bei manchen ist ja Arbeit, wenn sie arbeiten gehen. Ich glaube, sonst ist der Gedanke nicht nur mir fern, sondern ist auch in unserer Gesellschaft ziemlich weit weg. Damals war das vielleicht auch an der Stelle ein bisschen anders. Herden waren bedroht. Die waren so bedroht, dass manche Weihnachten auf dem Feld verbringen mussten. Also die Weihnachtsgeschichte hätte so gar nicht stattgefunden, wenn nicht Herden bedrohte Veranstaltungen gewesen wären damals. Da hätten die Engel ihr Brimborium im Himmel veranstalten können, die Hirten wären im Bett gewesen, wenn die Herde nicht bedroht gewesen wäre. Die waren nur deshalb auf dem Feld damals, weil Herden bedroht waren und nur deshalb konnten die Engel die Hirten erreichen, weil die da sein mussten, weil jemand auf die Herde aufpassen musste. Sonst hätte die Weihnachtsgeschichte gar nicht so stattgefunden, wenn Schafherden damals nicht bedroht gewesen wären. Und das war deshalb, weil ein Schaf damals offensichtlich mindestens für manche Leute, vielleicht sogar für viele Leute, noch einiges wert war. Also es gibt einen Hirten, der mal in einer Situation seinem König erzählt, das ist zugegebenermaßen ein paar hundert Jahre davor, aber vielleicht hat sich in der damaligen Zeit über ein paar hundert Jahre an der Stelle nicht so viel geändert, davon gehe ich mal aus. Da erzählt ein Hirte seinem König, wie das so ist, wenn man Schafe hütet. Mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Und dann erzählt er noch ein bisschen weiter. Kann mal nachlesen. Ganz interessant, was der dann noch anschließend alles so tut. Aber Schafe waren wertvoll anscheinend damals. Dafür hat man sich schon mal sein Leben eingesetzt. Also ich stelle mir das durchaus spannend vor, im Leben in die Mähne zu greifen und dann versuchen, ihm noch was aus dem Rachen zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das immer gut gegangen ist. Also der ist ja hier selbst sehr selbstbewusst und schlägt sie dann anschließend tot. Bin mir nicht ganz sicher, ob das immer gut gegangen ist. Aber er riskiert offensichtlich sein Leben für Schafe. Es kommt offensichtlich auf jedes Einzelne an. Also der Bruder dieses Menschen, der hier seinem König berichtet, der sagt dann auch anschließend, es hätte sich um eine kümmerliche Herde gehandelt. Also da war offensichtlich jedes Schaf doch wertvoll. Also ganz und gar nicht idyllisch. Und ich glaube, dass das den Leuten auch damals klar war. Im Dorf hat vielleicht jeder einen gekannt oder im Nachbardorf, dem mal der Bär kurz den Rücken aufgeschlitzt hatte, weil er versucht hat, noch ein Schaf zu retten. Oder von dem der Löwe vielleicht nur noch Reste übrig gelassen hat, weil er versucht hat, in die Mähne reinzugreifen. Oder einer, der herumgehumpelt ist, weil ihm der Wolf ins Bein gebissen hat, als er ein Schaf retten wollte. Weiß ich jetzt nicht, ist historisch nicht verbürgt. Ich bin auch kein Historiker, habe es auch nicht nachgelesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so war. Dass Hirten Menschen waren, dass man schon wusste, dass es auch Menschen waren, die ihr Leben für ein Schaf eingesetzt haben. Nicht mal für einen anderen Menschen, für ein Schaf. Und Jesus sagt, so bin ich, so wie die, die bereit sind zu sterben, die das Risiko eingehen, ihr Leben einzusetzen. Und Jesus, das ist ja noch sozusagen, bevor er gestorben ist, sagt er das, was in diesem Text steht. Jesus hat es tatsächlich dann auch eingelöst. Also, und sein Sterben war auch nicht weit von idyllisch. Also wir haben ja den Karfreitag vielleicht noch vor Augen oder vor Ohren. Das haben wir uns ja erst jetzt wieder vor ein paar Wochen vergegenwärtigt. Ich glaube, nicht umsonst ist dieser Text auch in der Nach-Osterzeit sozusagen als Nachklapp zu Ostern, dass wir uns daran nochmal erinnern. Er ist einen grausamen Tod gestorben, das auch noch öffentlich. Und nachdem ihn verschiedene Leute versucht haben, fertig zu machen, ihn zu demütigen, da ist ja alles drin, was man menschlich noch erleben kann, auch an Dingen, die wirklich niederträchtig sind, bespucken, schlagen, beschimpfen, sich über ihn lustig zu machen dann noch verhöhnen. Also das steckt da drin, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, zum ersten Mal hier. Das steckt drin, dass Jesus als guter Hirte Gottes selbstlose Liebe vorführt. Mehr an Liebe geht dann nicht mehr, als sein eigenes Leben für einen anderen zu geben. Und natürlich ist es bei Jesus ein Bild fürs Volk Gottes, für die Gemeinde, für seine Nachfolger. Also denen sagt auch, ihr werdet aufgemischt werden. Da fährt schon mal auch ein Wolf rein in so eine Gemeinde. Aber ich setze mich selbstlos für euch ein und ich habe es gezeigt. Das ist nicht nur jetzt eine theoretische Überlegung, wofür ich mein Leben gebe. Er hat es gegeben. Ein bisschen wird auch deutlich, warum das so ist. Also erstens redet er davon, dass ob die Schafe einem selbst gehören oder nicht. Das diskutiert er in der Frage mit diesem Menschen, der nur sozusagen ein angestellter Schafhirte ist. Man gibt Eigentum nicht so schnell auf. Ein Schaf ist wertvoll und offensichtlich ist jeder Mensch bei Gott so wertvoll. Deshalb geht es nicht nur darum, jetzt sozusagen 80% der Herde zu retten, sondern es geht tatsächlich darum, jedes einzelne Schaf, wenn es denn angegriffen wird, aus dem Rachen zu reißen. Jeder einzelne Mensch ist wertvoll und gehört Gott und deshalb kämpft Jesus um ihn. Und auch das finde ich einen guten Gedanken. Die Schafe sind ihm nicht gleichgültig, steht hier. Wir sind Gott nicht gleichgültig. Es ist Gott nicht egal, was mit uns passiert. Dann wiederholt Jesus das nochmal und sagt, ich bin der gute Hirt. Und da kommt nochmal eine weitere Eigenschaft zum Tragen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Also es ist nicht nur so, dass Jesus die Schafe rettet oder dass er sein Leben für sie einsetzt. Er ist interessiert an ihnen. Es geht ihnen um eine Beziehung. Offensichtlich war auch das eine Eigenschaft eines guten Hirten, dass er eine Beziehung zu den Schafen hat. Das heißt doch auch, dass er irgendwie von den ganzen Schafen die Geschichte gekannt hat. Also er hat die erlebt als Lämpchen, als er noch klein war, er hat mitgekriegt, was mit denen so passiert ist. Er hat erkennt, er weiß was von ihrem Charakter, er weiß, wie sie sich benehmen. Er kennt ihre Fehler, ihre Stärken. Da kann man jetzt noch eine lange Aufzählung machen, was da alles dazugehört, was eigentlich Jesus von uns kennt. Wahrscheinlich kennt er viel mehr von uns, als wir selber kennen, als auch andere Menschen kennen. Und dann sagt er in diesem Vers nochmal so richtig zur Bekräftigung, und ich bin bereit, dafür zu sterben. Da wäre jetzt die spannende Frage, ob der sagt, ich bin bereit, trotzdem für sie zu sterben, oder ich bin bereit, gerade deshalb für sie zu sterben. Das bleibt wunderbarerweise offen in diesem Text. Er ist bereit, für uns zu sterben, weil er uns kennt, obwohl er uns kennt, trotz uns kennt, wie man es auch immer sagen will. Jesus kennt dich, Jesus kennt mich, die Geschichte, unsere Person, unser Leben, unsere Wünsche, alles, was da drin steckt. Und sagt, ich bin bereit, für dich zu sterben, und er hat es getan. Noch ein Gedanke zur Herde. Die Herde definiert sich durchs Kennen. Also was macht eine Schafherde eigentlich aus? Doch letztlich, dass sie einen gemeinsamen Hirten haben. Also nicht, dass sie jetzt ein Zweckverbund sind, weil sie sich halt so nett ist, sich zusammenzuschließen, sondern wenn man diese Bilder anguckt, dann macht eine Schafherde aus, dass sie einen gemeinsamen Hirten haben, den sie kennen und der sie kennt. Also Gemeinde heißt, wir kennen denselben Hirten. Es ist nicht ein gemeinsames Interesse, nicht Sympathie, nicht ein gemeinsamer Feind im Übrigen, auch nicht, sondern dass wir einen gemeinsamen Hirten haben, den wir kennen. Und dann wechselt im nächsten Vers Jesus nochmal total das Bild. Also da ist dann plötzlich, wo er schon mal dabei ist, über die Schafherden zu reden, redet er dann plötzlich davon, dass es mehrere Schafherden gibt, dass er noch einen Schafstall hat und dass die aber am Ende unter einer in einer Herde versammelt sind. Also so ein bisschen auch nach dem Motto, wo ich schon dabei bin, da fällt mir noch was ein zum Thema Schafe. Das sage ich jetzt euch auch noch gleich. Er redet von mehreren Herden und ich wäre gespannt jetzt, man erfährt es nicht, aber was eigentlich die Zuhörer damals dann dachten. Weil das mit der einen Herde, dass sie das sind und dass Gott für die Herde was Gutes will und dass sie gute Führer brauchen, ich glaube, das war jedem irgendwie klar, das haben sie schon gehört und viele Bibel, also wer auch nur ein bisschen Altes Testament kennt, der hat das gewusst, dass Herde und Gott, dass das alles, und Gottes Volk, dass das zusammenhängt. Aber jetzt sagt Jesus plötzlich, ja, da gibt es auch noch ein paar Herden mehr als ihr da. Es geht um mehr als um das, was ihr bisher wisst vom Volk Gottes. Also irgendwie Gottes Stimme soll hörbar werden über dieses Volk Gottes, das ihr seid, hinaus. Da gibt es noch andere Schafställe und andere Herden. Also ich nehme an, dass Jesus damals schon angefangen hat, seinen Zuhörern klarzumachen, mein Auftrag geht über diese Welt hinaus. Da habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, auch schon mal drüber gepredigt, aber der Gedanke taucht hier auch wieder auf, dass Jesus auch damals schon klar macht, mein Auftrag geht über das hinaus, über dieses Volk Gottes hinaus, was ihr glaubt, der ist viel größer als das, was ihr seht. Also es geht immer auch um eine ganz große Perspektive bei Jesus. Gott ruft alle Menschen und nicht nur das Volk Gottes. Und natürlich sind es Anklänge auch wieder nach ganz hinten in die Bibel, also wo dann die Menschenmassen, muss man sagen, gemeinsam vor Gott stehen. Also nicht nur das Volk Gottes, wie die Leute, die damals vor Jesus standen, das verstehen, sondern das Endziel ist, dass alle Menschen bei ihm sind und seine Stimme hören. Also die Stelle wird eigentlich selten zitiert, wenn es um Weltmission geht, aber eigentlich ist das auch eine, die in den Kontext reinpasst. Die zielt darauf ab. Soweit mal zu den drei Versen. Oder waren es vier? Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Fünf. Ich habe wenig eigentlich heute zum Handeln gesagt, sondern es geht um Bilder des guten Hirten. Vielleicht sogar sind es relativ einfache Bilder, die natürlich uns heute nicht mehr so ganz nahe sind und eingängig sind, weil sie nicht mehr zu unserem Alltag gehören. Aber Bilder, auch in der Bibel, sind eher etwas zum Betrachten und auf sich wirken lassen. Ich glaube, wenn Jesus sagt, der gute Hirt, dann heißt's: ich liebe euch selbstlos, ich kenne euch und ich möchte euch am Ende alle dabei haben. Sagt er in Bildern, also in 5 Versen, 3 Bilder. Vielleicht ist das Einzige, was ich zum Handeln euch mitgeben könnte heute, wenn wir nächste Woche mal 5 Minuten Zeit haben, vielleicht auch jeden Tag 5 Minuten, ruft sie euch in Erinnerung und lasst die Bilder sozusagen nochmal vor eurem geistigen Auge oder vor allem in eurem inneren Auge, in eurem Herzen oder wie ihr es auch immer ausdrücken wollt, bewegen. Nachdenken, meditieren, beten. In diesem Sinne, eine gute Woche. Amen.